Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, ihr Lieben, vielen Dank. Den Finanzbericht habe ich mir gerade entschlossen, werden wir zum Schluss des Gottesdienstes dann für diejenigen, die Interesse haben, präsentieren. Ich habe das vorbereitet, wo stehen wir heute, Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Ja, wir haben heute was Besonderes vorbereitet. Bevor ich das aber mache, ein Wort von Jesus persönlich. Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen. Amen. Wir sind für Gott erkauft, wir werden es gleich noch hören. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Was der Frank gemeint hat, wir haben keine eigene Meinung mehr. Was? Nein. Gottes Meinung zählt für uns. Wir gehören uns nicht mehr selber. Jesus Christus hat uns mit seinem Leben für Gott erkauft. Du bist voll und ganz im Eigentum Gottes. Gott der Vater nennt uns Kinder, Jesus nennt uns Freunde und wir lesen immer wieder, dass die Jünger Jesu sich als seine Knechte bezeichnet haben. Paulus, Knecht Jesu Christi. Petrus, Knecht Jesu Christi. So, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ich darf den Adnan zu mir bitten. Adnan, du nimmst bitte das Handmikro. Wir haben am Mittwoch einiges besprochen. Ja, ist eingeschaltet. Wir haben am Mittwoch einiges besprochen. Und jetzt wollen wir mal versuchen, wie uns das gelungen ist, das, was wir verstanden haben oder zu glauben verstanden zu haben, wie wir das umsetzen können. Wir werden heute im Dialog uns euch präsentieren mit dem Wort Gottes und wir werden so vorgehen, dass wir sagen, was beschäftigt uns denn? Was hören wir denn an Fragen heraus, an Verunsicherungen? Wo haben wir noch keine Verhaltenssicherheit bezüglich der Wahrheit Gottes? Und jetzt haben wir am Freitag wieder bei unserer fortschreitenden Offenbarung Richtung Berggipfel, haben wir einiges diskutiert und haben auch einige aktuelle Fragen eruiert. Und haben dann am Samstag sehr fleißig beide gearbeitet und haben jetzt einmal die 7 wichtigsten Fragen herausgearbeitet. Und was sagt Gott zu dem? Nicht, was haben wir für eine Meinung, nicht, was haben wir für Erfahrungen, welche Bücher haben wir darüber gelesen, sondern ganz einfach und ganz schlicht, was sagt Gott? Und die Bibel, die ist fertig geschrieben. Es gibt da nichts mehr hinzuzufügen. Ganz im Gegenteil, wir lesen in der Offenbarung, wer dem Buch etwas hinzufügt oder weglässt, der muss damit rechnen, dass Gott eingreift. Dem wird Gott die Plagen hinzufügen oder den Platz wegnehmen, den er vorgesehen hat. Also wir haben hier nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen. Die ganze Weisheit, das, was Gott möchte, dass wir wissen, hat er uns hier offenbart. Und was er nicht möchte, dass wir wissen, das hat uns hier auch nicht offenbart. Und das wird er auch nicht durch irgendwelche Geisterscheinungen uns offenbaren. Wenn das hier nicht mit dem übereinstimmt, schmeiß es weg. Schmeiß es weg. Und da wird der Adnan nachher noch ganz konkret was dazu sagen. Okay. So, wir starten. Und zwar Frage und Antwort. Die erste Frage, die stellt jetzt der Adnan. Das Mikro an den Mund, bitte. Ja, nicht alle 7, wir haben nur 2 herausgepickt für heute.
Ja, die erste Frage ist gerichtet an Reinhold. Die hören wir sehr oft und die möchte ich auch jetzt stellen. In der Schrift lesen wir, dass wir Könige und Priester sind. Heißt das, dass wir jetzt als Könige herrschen sollen? Diese Frage beschäftigt uns alle immer wieder und die hören wir in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Urlaub. Wie sind Könige? Wie können wir das verstehen, Reinhold?
Diese Frage ist für uns eine sehr wichtige Frage, weil mit der werden wir immer wieder konfrontiert. Und die Frage ist auch für uns selber ganz wichtig. Wie ist es denn? Was ist denn der Plan Gottes? Sollen wir jetzt herrschen? haben wir den Auftrag, jetzt zu herrschen? Sollen wir über München oder über ganz Oberbayern oder über ganz Bayern geistliche Autorität ausüben, diese feindlichen Mächte binden und das Königreich Gottes ausrufen und etablieren? Ist das jetzt unser Auftrag? Oder was ist überhaupt unser Auftrag? Welche Position nimmt Jesus derzeit ein? Welche Position hat er uns übertragen? Was ist momentan die Funktion von unserem Herrn Jesus Christus und was ist unsere Aufgabe? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir das nicht verstehen, sind wir verwirrt. Und dann machen wir irgendwelche Dinge, die wir uns vorstellen und nicht das, was Gott sich vorstellt. Antwort zu Frage 1. Grundsätzlich war es die Absicht Gottes, dass sein auserwähltes Volk damals, das Volk Israel, Könige und Priester sein sollten. Damit war die Absicht verbunden, dass Gott durch sein irdisches Volk seine Herrschaft in dieser Welt aufrichtet und mit ihnen regiert. Wir müssen uns vorstellen, wo Gott den Abraham berufen hat. Hat er ihn herausgerufen aus einem heidnischen Umfeld, aus einer heidnischen Welt und hat ihm gesagt, du sollst mir ein Volk werden von Königen und Priestern. Gott wollte, dass die Menschen begreifen, wenn sie mit Gott unterwegs sind in ihrem Leben und durch ihr Leben gehen, dass Gott sie segnen möchte. Israel war das kleine, auserwählte Volk, weil der Enkel von Abraham war ja dann Jakob und den hat Gott in Israel umbenannt, ihr könnt euch erinnern. Und er sollte ein Volk gründen, das von Gott gesegnet ist, damit die Heidenvölker erkennen, das Volk, das mit Gott ist, das ist gesegnet, das ist beschützt und es ist geführt. Und es war eine sogenannte Theokratie. Gott war als Gott König und es war sein irdisches Volk. So war der ursprüngliche Plan Gottes, Könige und Priester. Wir lesen das im 2. Mose 19,6. Und ihr, sagt Gott, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Also den Auftrag hat Gott Mose gegeben und sagt, sag dieses meinem Volk, sie sollen mir ein Königreich von Priestern sein oder Könige und Priester sein. Das ist die erste biblische Erwähnung des Wortes Königreich oder König in Beziehung auf die göttliche Regierung und bezeichnet den Anfang des theokratischen Königreiches, diese Gottesherrschaft. Wir hatten damals wirklich einen Gottesstaat. Gott war der König und Israel war sein irdisches Volk. Du und ich heute sind nicht sein irdisches Volk, wir sind das himmlische Volk. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch unseren Herrn erwarten. Amen. Amen. Aber leider ist das Volk Israel von Gott abgefallen. Einmal, wo Mose auf dem Berg war, 40 Tage, haben sie sich ein goldenes Kalb gegossen, haben da drum herum getanzt wie die Heiden, haben es angebetet. Und zum anderen haben sie sich mit den Moabitern verbunden und dann ist einer mit einer moabitischen Prinzessin in das Zelt und Pinhas, ein Sohn Levis, ein Enkel Aarons, hat sie mit dem Spieß durchbohrt. Und Gott sagt, okay, her zu mir durch Mose, her zu mir, alle, die für Gott sind, nimm dein Schwert und erschlag deinen Bruder, der dafür einsteht. Und da sind, ich glaube, 24.000 gefallen. Ja, wir haben doch den lieben Gott, ja, aber er ist auch die Gerechtigkeit. Er ist die Liebe, aber er ist auch die Gerechtigkeit. Seiner Gerechtigkeit hat er Genüge getan, indem er für uns durch seinen Sohn ans Kreuz gegangen ist, auf dass wir die Gerechtigkeit würden in ihm. Aber wir müssen sehen, das ist eine der nächsten Fragen, haben wir im Alten Testament einen anderen Gott als im Neuen? Hier einen schrecklichen Richter und hier einen barmherzigen Erlöser? Nein, werden wir auch sehen. Nun zu uns Christen, wie ist das mit uns? Also jeder, der glaubt, ja, so genau nimmt es jetzt Gott auch nicht, der wird heute ein bisschen herausgefordert. Wenn du glaubst, ja, wir haben doch den lieben Gott, ja, momentan ist der Zorn Gottes nur zurückgehalten. bis das Zeitalter der Gnade vorbei ist, in dem wir momentan leben. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt der Hebräerschreiber. Aber auch herrlich ist es, in seinen Armen geborgen zu sein. Das ist das Entscheidende für uns. Den Tod, den jeder verdient hat von uns, den ist Christus stellvertretend gestorben. Und jeder, der es annimmt, der ist gesegnet und geliebt und geheilt. Offenbarung 5,9, da heißt es, denn du bist geschlachtet worden. Es geht um das Lamm, es geht um Jesus. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Verstehen wir, der Gerechtigkeit Gottes können wir nur genügen, wenn die Sünde bestraft wird. Und diese Strafe lag auf ihm. Kennst du diese Schriftstelle? Die lag auf ihm. Gott wischt nicht die Sünde weg. Er muss aufgrund dessen, weil er ein gerechter Gott ist, die Strafe einfordern. Er muss es. Aber in seinem Sohn hat er diese Strafe selbst auf sich genommen. So barmherzig ist unser Gott. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Er muss die Sünde richten. Und wer dieses Gericht in Christus Jesus für sich nicht annimmt, den muss Gott richten. Du hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Sie werden. Herrschen wir heute so? Sie werden. Offenbarung. Offenbarung sagt uns die Zukunft voraus. Sie werden. Du herrschst heute nicht und ich auch nicht. Was ist heute unsere Aufgabe? Nicht zu herrschen. In gewissem Sinne ja, aber nicht, was wir unter Herrschen verstehen. Dieses Herrschen auf der Erde ist ja zukünftig und wird sich erst vollziehen im tausendjährigen Reich. Das ist wichtig, dass wir die Heilszeiten verstehen. Es gab die Heilszeit des Gesetzes, Volk Israel, irdisches Volk. Das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde, geboren zu Pfingsten und genauso auf geheimnisvolle Weise wieder beseitigt bei der Entrückung. Ein Geheimnis Gottes. Im Alten Testament nicht offenbar geworden. Schon zum Teil vorausgesagt, aber nicht verstanden. Erst durch die Briefe verstehen wir das alles. Durch die Lehre der Apostel verstehen wir das alles. Das ist ein Geheimnis Gottes, das er uns offenbart hat. Ist zukünftig, wird sich erst vollziehen im tausendjährigen Reich. Das heißt, was wir als Gemeinde erwarten, ist, dass unser Herr uns als seine Braut abholt und uns in das Haus seines Vaters führt, wo er für uns Wohnungen vorbereitet. Jetzt. Und dann wird Gott seinen Zorn über diese Welt ausgießen. 7 Jahre Trübsalzeit. Und in höchster Not wird Jesus wiederkommen, das zweite kommen, in Herrlichkeit, in Macht und in Herrlichkeit. Und dann wird er das aufrichten, was Gott David versprochen hat, dass immer ein König auf seinem Thron sitzen wird. Das ist Jesus, der Messias. Und dann wird er für 1000 Jahre wieder das einführen, was Gott von Anfang an wollte, als Theokratie, als Gottesherrschaft. Und über sein irdisches Volk Israel wird er diese Gottesherrschaft ausüben in diesen 1000 Jahren. Und du und ich, wir sind seine Braut. Er ist der König der Könige und wir sind die Könige unter dem König der Könige. Wir sind seine Braut und herrschen mit ihm. Auch in 1. Petrus 2 werden wir als königliche Priester bezeichnet. 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Jetzt müssen wir uns fragen, was hat der König für eine Aufgabe und der Priester? Das ist noch ein weiteres Thema. Können wir heute nicht entsprechend erklären. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet. Schau mal, er sagt uns sofort, was unsere Aufgabe ist, als Könige und Priester. Wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart. Israel war sein Volk. Und manche glauben immer noch, Israel wäre das Volk. Nicht der ist ein Jude, der es im Fleisch ist, sondern im Geist ist. Du bist ein Jude aus Gottes Sicht. Ein geistlicher Jude, ein Nachkomme Abrahams, mit allem geistlichen Segen gesegnet. Das wahre Volk sind wir heute, nicht Israel. Israel ist beiseite getan, bis das Zeitalter der Gemeinde vorbei ist. Jeder Jude kann heute ein eine Entscheidung für den Messias treffen, ist automatisch im Leib Christi. Aber Israel ist gesammelt, aber als ungläubiger Rest. Und derjenige, der sich heute zu Jesus bekennt, der ist ein messianischer Jude und der ist in den Leib Christi hineingetauft durch den Heiligen Geist. Und du und ich, wir sind das wahre Israel heute. Das verstehen viele nicht. Einige wollen das Volk Israel im Meer ersäufen und die anderen wollen es anbeten. Beides ist falsch. Beides ist falsch. Jetzt aber ein Volk Gottes, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also wir waren damals kein Volk, das war Israel. Aber heute sind wir das Volk Gottes. Heute sind wir das himmlische Volk Gottes. Was ganz Besonderes, was ganz Außergewöhnliches. Was vorher nicht war und nachher nicht mehr sein wird. Momentan sind wir Botschafter an Christi Stadt. Wir herrschen nicht über Regionen. Der Teufel ist einfach mal der Fürst dieser Welt, ja der Gott dieser Welt. Auch wenn du das nicht hören kannst oder willst. Aber es ist die Wahrheit, die Bibel sagt uns. Er ist der Fürst dieser Welt, er ist der Gott dieser Welt, der uns den Sinn verblendet, damit wir das helle Licht des Evangeliums Gottes von seinem Sohn Jesus nicht erkennen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen die Menschen aus einer verlorenen Welt heraus, in der Satan der Fürst ist. Im Zeitalter der Gemeinde ist Jesus das Haupt, nicht der König. Er wird als König herrschen, aber nicht heute. Er ist das Haupt. Und wir sind sein Leib. Erst wenn Jesus wiederkommt, wird er die Herrschaft des Teufels beseitigen und dann als König regieren. Das ist einfach mal so. Und wenn du was anderes in der Bibel findest, sag es am Adnan und mir. Dann korrigieren wir das gerne. Aber wir finden nichts anderes. Momentan ist Jesus nicht König über dieses Universum, über diese Welt. Das ist der Teufel. Weil Gott hat dem Adam die Gewalt über diese Erde gegeben. Er sagt, herrsche. Und Adam hat es dem Teufel übergeben. Und seitdem ist der Teufel der Herrscher dieser Welt. Und wir rufen die Menschen aus einem verdorbenen Geschlecht, aus einer verlorenen Welt heraus, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Um Gottes Willen. Aber es heißt doch in der Heiligen Schrift, dass wir im Leben herrschen sollen. Wie ist denn das gemeint? Worüber sollen wir dann in unserem Leben herrschen? Ja, da müssen wir auch wieder das Wort Gottes verstehen. Römer 5,17. Erklärt uns der Paulus dies durch den Heiligen Geist, über was wir herrschen derzeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen, Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Ja, worüber im Leben herrschen? Über meinen Nachbarn, über meine Frau, über meinen Chef, über meine Mitarbeiter, über wen bitte? Am liebsten über meine Frau her, das wäre super. Das, wenn die endlich unter meine Füße wäre, käme. Komm noch ein Bierball. Durch Adams Übertretung herrschte der Tod von Adam bis Mose über die gesamte Menschheit. Die Erbsünde kennen wir alle. Durch Jesus triumphierte das Leben über den Tod. Somit werden wir durch Jesus im Leben herrschen. Worüber? Worüber? Hab ein bisschen Geduld, die nächste Folie kommt ja schon. 5,21 im Römer, denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Sünde hat geherrscht zum Tod. Und in Christus Jesus herrscht sein Geist zum ewigen Leben in uns. Der Tod hat keine Macht mehr über uns, weil wir ewiges Leben empfangen haben. Was der Tod noch kann, diesen Körper, dieses Fahrgestell, jeden Tag ein bisschen mehr altern zu lassen, jeden Tag sterben ein paar mehr Zellen ab und dann schließlich wird dieser Körper vergehen. Aber das, was wirklich Bestand hat, ist unser Geist. Und den wird Gott zu sich holen ins Paradies. Wir sind mit Christus in seinem Tod eins gemacht worden, um unsere Verbindung mit Adam und seinem Geschlecht zu beenden. Verstehen wir, wir sind, unser Problem ist doch, dass wir Sünder sind. Und weil wir Sünder sind, sündigen wir. Wir sind ja nicht Sünder, weil wir sündigen. Und das heißt also, durch das Blut Jesu haben wir Vergebung für unsere Sünden. Aber das hilft uns nichts. Wir brauchen das Kreuz, weil am Kreuz muss unsere alte Natur sterben, mit Christus in den Tod gegeben werden und aufersteht eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Der Geist Gottes hat uns in unserem Geist neu geschaffen, zum Ebenbild Gottes, zu seinem Ebenbild. Wir müssen ohne Kreuz keine Auferstehung. Das Kreuz, das Jesus ans Kreuz gegangen ist, das nutzt dir nichts, gar nichts. Nur wenn du dein Leben ans Kreuz bringst, nimmst du teil an der Auferstehung. Dein Leben muss ans Kreuz. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Ich habe mein Fleisch gekreuzigt. Und Adnan hat es gesagt vorhin, der ist meiner nicht wert. Wir sind mit Christus in seinem Tod eins gemacht worden, um unsere Verbindung mit Adam. Wir sind dieser Erbsünde gestorben, dieser alte Knacker, der Gesetz der Sünde und des Todes, hat keine Autorität mehr, weil unser altes Wesen gestorben ist. Wir sind auferstanden zu einem neuen Leben im Geist Gottes. Wir sind auch mit Christus in seiner Auferstehung eins gemacht worden, um Anteil zu bekommen an allen Segnungen, die zu seinem Geschlecht gehören, und somit herrschen wir über den Tod zum ewigen Leben. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, Adnan, dass du noch ein bisschen was sagen kannst. Was Paulus hier meint, ist Folgendes, indem er noch einmal gegenüberstellt: Der Tod kommt zur Herrschaft durch einen Adam, aber dann kam einer, Jesus Christus, und machte ihn zum Spott, vor dem sich alle fürchten, diesen alten Knacker Tod. Er machte ihn zum Spott. Wie? Indem er auferstanden ist. Ja, noch mehr, wo der Tod auf ewig zu herrschen glaubte. Als einziger, da herrschen nun die Söhne Gottes in der vollen Kraft des ewigen Lebens, da sie überfließende Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit erhalten haben. Wenn wir in Christus gestorben sind, haben wir das Recht, Kinder Gottes zu heißen, und haben ewiges Leben und haben den Tod mit Christus überwunden. Und darüber herrschen wir, über die Sünde und den Tod, nicht über deine Frau und deinen Nachbarn und deinen Arbeitskollegen. Über die Sünde und den Tod herrschst du heute. In Zukunft wirst du mit Christus dieses Universum beherrschen, aber heute nicht. Heute nicht. Zwar erscheint die Macht des Todes als übermächtig, aber wie kann diese mit der Macht Gottes, die in Jesus Christus erschienene, ewige Lebensmacht? Jesus ist das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist der Fürst des Lebens. Und der Tod hat keine Chance gehabt, ihn festzuhalten. In der wir nun über den Tod herrschen, mit der lächerlichen Macht des Todes vergleichbar sein, die Christus durch die Auferstehung überwunden hat. Sag mal Halleluja, Mensch. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Über den Tod, ja über die Sünde zum ewigen Leben herrschen, bedeutet, dass wir geistlich über die Sünde in unserem Fleisch und nicht über die Sünde im Fleisch anderer herrschen. Das muss ja selber in den Griff kriegen. Wir können ihm im Gebet unterstützen und ihm die Wahrheit sagen. Dieses Herrschen muss jeder Christ für sich ausüben und kann weder für andere übernommen noch anderen übertragen werden. Du selber musst herrschen über die Sünde. Hunderte Male. Wir dürfen dieses Herrschen weder mit weltlicher Herrschaft noch mit der natürlichen oder geistlichen Herrschaft über andere Menschen verwechseln. So, Adnan, jetzt habe ich an dich eine Frage.
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Sehr aufschlussreich. Jetzt können wir auch diese Antwort weitergeben, wenn die Frage nochmal an uns gestellt wird.
Amen. Adnan, ich möchte dich fragen. Jetzt habe ich die Botschaft des Evangeliums und die Gnade Gottes verstanden. Ich weiß jetzt, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Das war's doch, jetzt komme ich in den Himmel und habe alle geistlichen Segnungen für mich. Wieso muss ich noch die Bibel lesen, um die Absichten Gottes zu erkennen?
Ja, diese Frage hören wir in der Tat sehr oft. Und ohne zu übertreiben, ich höre sie persönlich im Schnitt einmal in der Woche. Die Ergänzung zu dieser Frage ist, man belegt seine Frage natürlich mit einem Bibelvers. Und nicht nur einfach, hey, hör auf, warum muss ich doch die Bibel lesen? Warum muss ich die Bibel studieren? Das ist der zweite Teil der Frage. Ja, Test. Es heißt doch in Epheser 2,8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist die Ergänzung der Frage. Und da geht's weiter. Wenn ich also glaube, dann bin ich doch gerettet. Das ist ja ein Geschenk. Das lesen wir auch. Epheser 2,8. Das ist ja ein Geschenk. Und ein Geschenk fordert keine Gegenleistung. Wozu muss ich dann laufend Gottes Wort studieren und mich bemühen, Jesu Gebote zu erkennen? Du bist doch gerettet. Hast den Glauben, jetzt bist du gerettet. Auch höre ich immer wieder in den Predigten, alles, was wir denken, sagen und tun, sollen wir an Gottes Wort ausrichten. Das klingt doch nach eigenen Werken und somit sehr gesetzlich. Sogar könnte man ergänzen, also das ist völlig nachvollziehbar, klingt sehr pharisäerhaft, alles nach der Schrift. Ja, wo sind wir denn? Da ist die Frage beendet. Du wolltest mir den zweiten Teil nur übertragen. Das sind grundlegende Fragen, daher sollen wir Folgendes festhalten. Es ist in der Tat so, der Teufel, wenn er uns solche verwirrenden Fragen inspiriert oder einblendet oder versucht, uns durcheinander zu bringen, der kommt immer mit Gottes Wort. Das steht doch drin. Das steht drin, durch den Glauben seid ihr gerettet, nicht durch die Werke. Und jetzt versucht der Teufel, wenn ich jetzt die Frage sofort höre und das ist durch Gottes Wort unterlegt und sage, das ist doch logisch, ich bin der gerettet. Wieso immer in der Schrift studieren und nachlesen und nachlesen? Ohne weiteres können wir diese Frage in der Tat nicht beantworten. Und gerade aus diesem Vers selbst erst recht nicht. Warum? Dann sehen wir gleich, wenn wir vier Aspekte kurz beleuchten. Der erste Aspekt ist, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Wenn ich jetzt einen Vers nehme und jemanden sage, aus dem Zusammenhang reiße und als komplette Wahrheit wiedergebe, dann bin ich verwirrt. Wenn ich verwirrt bin, bin ich auf dem falschen Weg. Wir werden sehen, auch sogar in Epheser 2 Verse weiter, kommt schon die Antwort. Aber das höre ich nicht bei der Frage. Ich war vor ein paar Tagen mit einem Freund auch beim Essen, da habe ich auch die Frage bekommen. Und oft wird eben dieser Vers zitiert, nicht aus Werken. Die eine Aussage ist korrekt, aber sie ist zu ergänzen, in dem Zusammenhang zu verstehen. Wir lesen im Psalm 119, da schreibt David, inspiriert durch den Geist Gottes, wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfinde ich Abscheu. Warum? Weil sie ihn verlassen haben? Keineswegs. Da kann jeder kommen und gehen. Warum empfindet er Abscheu? Weil sie dein Wort nicht bewahren. Jetzt merken wir schon, was für Bedeutung das Wort Gottes bedeutet oder was für Gewicht dieses Wort hat. Siehe, ich liebe deine Befehle, o Herr, belebe mich nach deiner Gnade. Die Summe deines Wortes ist die Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Daran müssen wir immer denken, die Summe des Wortes. Ich kann nicht nur eine einzige Aussage nehmen von Jesus oder von den Aposteln, die nichts anderes verkündigen als die Lehre Christi. Paulus hat das Geheimnis für die Gemeinde empfangen und die Apostel haben das durch den Heiligen Geist auch bestätigt bekommen. Und das ist nichts anderes außer der Lehre Christi. Aber wir können nicht eine einzige Aussage nehmen und sagen, das ist die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist in der Summe des Wortes zu finden. Daher ist es äußerst wichtig, darauf zu achten, dass wir die Summe des Wortes im Blick behalten. Das möchte der Teufel natürlich nicht. sonst erkennen wir die Wahrheit. Oder ist der Verwirrer? Der möchte nicht, dass die Menschen zu der Wahrheit kommen und in der Wahrheit bleiben. Wer in der Wahrheit bleibt, ist frei und geht dem ewigen Leben entgegen. Nur wenn er uns schafft, uns zu verwirren, dann bringt er uns auf seinen Weg. Er predigt uns immer das aus dem Zusammenhang gerissene Wort Gottes in Form von Halbwahrheiten, um uns zu verführen und uns zu verblenden, damit wir Gottes Gebote nicht erkennen und damit er uns von Gott abbringen kann. Wenn ich das Wort nicht studiere, da kann ich seine Gebote nicht halten. Oder da kann ich seine Gebote gar nicht erkennen. Und wenn ich sie nie erkenne, dann kann ich sie nie halten. Und dann hat er wieder gewonnen. Der zweite Aspekt ist, Glaube ohne den Willen Gottes zu tun, ist tot. Wenn wir zwei Verse weiterlesen, wie ich vorhin gesagt habe, Epheser 2,8 und wir sind mal bei Epheser 2,10. Wir brauchen nur zwei Verse weiterzulesen, dann erklärt uns Paulus, was er damit meint. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat alles vorbereitet. Wir müssen es jetzt tun. Viele betrachten die Errettung, den Tod Jesu am Kreuz, als tatsächlich als Geschenk. Du kannst es nehmen und tun und lassen mit dem Geschenk, was du möchtest. Aber das ist ja nicht so. Das Wort zeigt uns, das ist ein Erbe. Und der Heilige Geist ist ein Unterpfand für das Erbe. Und das Erbe erfordert Gegenleistung. Ist gebunden an Voraussetzungen. Man kann nichts erben, ohne das gesamte Paket zu übernehmen. Man kann nicht sagen, ich erbe nur zur Hälfte. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, zuerst, der Teufel möchte hier uns verwirren, zuerst ist die Errettung durch den Glauben. Aber wenn du die Errettung durch den Glauben ohne deine Werke bekommst, musst du die Taten Gottes vollziehen, umsetzen, seinen Willen tun. Der Glaube ohne Werke ist tot, sagt er. Jakobus schreibt in Kapitel 2, Verse 19, 20 und auch in 26. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern sogar. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Du hast den Glauben bekommen, in der Tat, ohne dass du das, den Glauben verdient hast. Aber wenn du nur dabei bleibst und sagst, ja, das habe ich bekommen, ich muss nichts mehr ändern, ich muss nicht das alte Leben zum Sterben bringen, ans Kreuz bringen, ist dein Glaube tot. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ist ein toter Körper, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Also wir sehen hier, wir können hier einfach irgendwas mal empfangen. Wir haben die Botschaft gehört, Jesus ist für uns gestorben. Wir haben sogar die Botschaft sehr genau gehört und sehr richtig. Komm zu Jesus, dann bist du gerettet. Das stimmt schon mal nicht. Komm zu Jesus, das heißt, tu Buße, dann werden deine Sünden vergeben. Nur einfach kommen und weiterleben, passiert gar nichts. Komm zu Jesus, dann wirst du gerettet, du bekommst den Heiligen Geist. Das ist eine Lüge. Du wirst den Heiligen Geist nicht bekommen. Du kannst singen und sagen, ich habe den Heiligen Geist, hast du ihn nicht. Wir wissen, in der gesamten Schrift, ohne Buße gibt es keine Sündenvergebung. Ohne Sündenvergebung wirst du niemals den Heiligen Geist bekommen. Da kannst du den ganzen Tag schreien, Halleluja, ich habe den Heiligen Geist. Und erzählen, was du möchtest, das ist natürlich menschlich, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, der kann auch nicht vom Heiligen Geist kommen. So, jetzt unterstelle ich mal, man hat sogar die Botschaft richtig empfangen. Tu Buße, das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, die allererste Errettungspredigt von Petrus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Tut Buße, damit eure Sünden vergeben werden. Und das wissen wir auch durch die ganzen Apostel und Jesus und seine Lehre. Auch wenn wir sogar Christen geworden sind und den Heiligen Geist empfangen und wenn wir uns an den Tisch zum Abendmahl zusammensetzen wollen, müssen wir für unsere Sünden Buße tun, dann werden sie auch vergeben. Das ist fortlaufender Prozess. Aber wenn ich das nicht mal das erste Mal tue und umkehre, passiert nichts. Und jetzt unterstelle ich mal, wir haben die Botschaft richtig verstanden und wir haben mit ehrlichem Herzen auch unser Leben Jesus übergeben. Wir tun Buße, wir kehren um, unsere Sünden vergeben. Und jetzt sind wir Gottes Kinder, das stimmt. Und wenn wir aber nicht weiter in der Schrift studieren, um Gottes Wort, um Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen, bleibt unser Glaube ohne Werke. Da bleiben wir in unserem alten Lebensstil und dann sagt uns Paulus, du hast den Glauben empfangen, aber der ist ohne Werke tot. Der dritte Aspekt, um Gottes Willen zu tun, muss ich in seinem Wort bleiben. Was wir jetzt gerade gehört haben, das hat auch Jesus seinen Jüngern gesagt. In Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie soll ich in seinem Wort bleiben, wenn ich sein Wort nicht kenne? Da geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, oh, jetzt kenne ich die Bibel mit Kapitel und Vers und die Stelle und so weiter. Wenn das unser Ziel ist, Wissen bläht nur auf. Aber wenn wir das Wort Gottes als das lebendige Gottes erkennen, wenn wir wissen, dass Jesus in dem Wort offenbart ist, dass Jesus das Wort ist, das Wort ist die Wahrheit, dann bringt uns das Wort Gottes Leben und Freiheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Der vierte Aspekt ist, ohne das Wort Gottes können wir den Heiligen Geist vom bösen Geist, ja von Satan, nicht unterscheiden. Das ist der letzte Aspekt. Noch wichtiger ist, da habe ich mit Frank vor dem Gottesdienst auch kurz gesprochen, der Teufel versucht natürlich immer, den Leib Christi anzugreifen und oft durch Verfolgung. Und wir haben heute schon in vielen Ländern der Welt, wo Christen verfolgt werden. Und dort ist es ja relativ einfach. Wenn das ums eigene Leben geht, sagen viele Leute, okay, vergiss mir's, ich mach mit, jetzt kann ich meine Haut retten. Und wenn wir in einer säkularen Welt leben, in der westlichen Welt, wo wir in der Tat fast oder gar keine Verfolgung haben durch diese Glaubensfreiheit, die wir haben. Gott sei Dank, wir sind Gott dankbar dafür. Da sitzt der Teufel und sagt nicht, ja, jetzt habe ich verloren, jetzt gebe ich auf. Der geht mit der Verführung auf den Leib Christi los. Da ist keiner da, der sie verfolgt, weil sie gläubig sind. Jetzt geht er mit der Verführung auf den Leib Christi. Da greift er da an. Und jetzt müssen wir sehen, jeder kann sich hier auf die Straße stellen und sagen, Gott hat mir gesagt das und das und das. Der Heilige Geist hat mir heute Abend das und das gesagt. Wir sollen sofort morgen früh alle Christen in Grafing versammeln und die Stadt Erbesberg angreifen und einnehmen. Gott hat uns die Stadt Erbesberg gegeben. Und morgen übernehmen wir Bayern und ganz Deutschland. So. Ja, wenn der Heilige Geist das sagt, das ist ja kritisch. Das ist sehr vielleicht extrem, das Beispiel, dass man sagt, ja, der ist vielleicht verrückt, aber ähnlich, wo man sagt, ja, wenn der Heilige Geist ihm das gesagt hat, willst du dem Heiligen Geist nicht folgen? Wenn du Nein sagst, ist falsch. Und wenn du Ja sagst, ist auch falsch. Ja, was machen wir denn? Wir wissen, dass der Satan ein Lügner ist und immer wieder als Engel des Lichts durch irregeführte Menschen auftritt und behauptet, dass er vom Geist Gottes eine Offenbarung für die Gemeinde hat. Das war zu der Zeit von Paulus auch. Sitzen da und hat eine Prophetie empfangen. Ich habe was von Gott. Deshalb hat Paulus immer gesagt, ihr sollt prüfen. Ja, wie soll man dann prüfen? Lass uns mal ein typisches Beispiel, was vor 1000 Jahren sich ereignet hat, was aber 1000 Jahre vorher, 1000 Jahre später tagtäglich der Fall ist. Papst Urban II. Verkündet den versammelten Bischöfen, da waren auch Kardinäle und Priester dabei, auf dem Konzil von Clermont 1095 bezüglich des Starts der Kreuzzüge folgendes. Das war kurz vor dem allerersten Kreuzzug. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Die Rede, die ist hinterlegt, die kann man auch komplett lesen, aber das ist ein kleiner Auszug. Und deshalb ermahne ich, sagt nein, nicht ich, ermahnt Gott. Hier spricht Gott. Also ganz andere Autorität. Gott hat mir gesagt, wollt ihr auf Gott nicht hören? Um Gottes Willen. Wir sind doch Christen. Ermahnt Gott euch als inständige Herolde Christi mit aufrechter Bitte, Männer jeglichen Standes, ganz gleich welchen, Ritter wie Fußkämpfer, Reiche und Arme, wiederholt aufzufordern, diese wertlose Rasse in unseren Ländern auszurotten und den christlichen Bewohnern rechtzeitig zu helfen. Die Sätze haben nicht aufgehört zu existieren. Die haben wir auch gestern gehört, wir haben letztes Jahr gehört, wir haben vor 10 Jahren gehört, vor 20 Jahren gehört. In dem Zusammenhang, aber auch in vielen anderen Zusammenhängen. Gott hat mir das gesagt. Was ist dann passiert anschließend? Die Gesandten, die sogenannten Gesandten Gottes, sind in ganz Europa marschiert und haben von der Botschaft Gottes, von dieser Prophetie, von dieser Offenbarung Gottes berichtet. Und wir haben schon 4 Jahre später den ersten Kreuzzug gestartet. Und da gehen wir dann in die Geschichte weiter. Aber erstmal wird gesagt, Gott hat mir das und das gesagt. Für euch. Ähnliches wird auch heute behauptet, dass der Geist Gottes angeblich dieses oder jenes sagt. Das hören wir sehr oft. Egal wo wir sind, auch einmal in der Woche langt es gar nicht, wo einer mir sagt, das hat mir Gott gesagt. Das ist wunderbar erstmal. Das ist ja nichts Schlimmes, umgedreht. Das ist was Herrliches, wenn Gott uns was sagt. Wenn Gott uns was offenbart, wenn er uns ein Wort der Weissagung, ein Wort der Erkenntnis schenkt. Nur, wie soll man unterscheiden, ob der eine bewusst oder unbewusst die Wahrheit sagt oder lügt? Wie sollen wir diese Aussagen von vermeintlichen Prophetien prüfen? Sollen wir jetzt alle Prophetien ablehnen, generell? Sicherheitshalber, jeder, der kommt und sagt, Gott hat mir was gesagt, sagt nein. Oder alle annehmen, beides wäre es falsch. Jesus lässt uns auch hier nicht allein und lehrte uns, dass der Heilige Geist uns nur das lehren wird, was er uns gesagt hat. Gottes Geist, der Heilige Geist, wird in der Schrift als der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes, der Geist Christi bezeichnet. In Johannes 14, Vers 21 und 26 lesen wir, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auffährt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also der Heilige Geist wird uns schon die Absichten Gottes offenbaren. Da haben wir hier die Zusage. Dann sagt er aber, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist ist der Beistand, den der Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. An alles, was ich euch gesagt habe, wird er uns erinnern. Das ist unsere Sicherheit, sonst können wir gar nicht prüfen. Wir können sagen, okay, es gibt viele Strömungen in der Leib Christi, die sagen, Prophetien sind beendet. Warum? Weil so viele Märchen erzählt werden und so viel Verbrechen eigentlich im Namen Jesu begangen werden. Deshalb haben sie sich entschieden, wir gehen auf Nummer sicher, wir lehnen sämtliche Prophetien ab, die sind beendet. Wir finden das aber nicht in der Schrift, dass die Prophetien beendet sind, umgedreht. Der Heilige Geist wird uns den Willen des Vaters und des Sohnes offenbaren. Aber wir müssen es prüfen. Wie entspricht es der Lehre Christi? Und die Apostellehre oder die Lehre der Apostel ist eins zu eins zu verstehen als die Lehre Christi. Die Apostel haben nichts von sich aus was geschrieben. Die haben alles von Jesus Christus gehört und erlebt. Das bezeugt Paulus, das bezeugt Petrus, das bezeugt Jakobus, das bezeugen die Evangelisten. Alle bezeugen, wir haben mit ihm gelebt und wir haben selbst erlebt. Und das ist das allererste Kriterium für die Sammlung des Wortes Gottes, die Bibel, das Neue Testament, was wir haben. Alle waren mit ihm zusammen und die haben von ihm das empfangen. Auch Paulus kannte Jesus und hat später auch eine spezielle Offenbarung, speziellen Auftrag von Jesus, insbesondere das Geheimnis der Gemeinde. Daher fordern uns der Apostel auf, jede Prophetie im Leib Christi zu prüfen, ob sie der Heiligen Schrift entspricht oder nicht. Wenn die Menschen dort, die versammelt waren, da waren nicht nur die Bischöfe 1095, aber wir haben andere Beispiele, die wir auch direkt nach dem 11. September gehört haben. Das sind die gleichen Worte, wenn man sagt, die sind 2001 gesprochen worden, dann würde man genauso sagen, das ist fast der gleiche Wortlaut. Wenn die versammelten Menschen dort 1095 Gottes Wort kannten oder zu der Wahrheit, was wir heute von Frank gehört haben, zu der Wahrheit gestanden hätten, hätten wir gesagt, wo steht das, dass eine wertlose Rasse gibt, egal was sie tun? Wo steht das, dass wir eine wertlose Rasse jetzt ausrotten sollen? Also da sehen wir, dass zweierlei Gruppen, die dort vorhanden waren, die einen, die die Schrift kannten, allerdings nicht dem Geist Gottes gefolgt, sondern sich der Welt gebeugt. Andere, die die Schrift nicht kannten, weil sie nicht lesen und schreiben konnten, vielleicht, die haben gesagt, das stimmt, das ist der Geist Gottes. Und deshalb konnten sie auch mit der Schrift nicht überprüfen. Der Heilige Geist führt uns nie in einen Gegensatz zur Bibel, sondern immer in Übereinstimmung mit ihr. Das ist unser Kriterium. Wir haben kein anderes Kriterium. Wenn heute einer ein Wort der Erkenntnis empfängt oder eine Weissagung oder eine Prophetie für die Gemeinde, das einzige Kriterium, steht diese Prophetie, diese Offenbarung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes überein? Ja oder nein? Ja, Halleluja. Und das wird auch die Gemeinde erbauen. Nein, Vorsicht. Bibel ohne den Heiligen Geist führt in der Tat ins Pharisäertum. Und Heiliger Geist ohne Bibel führt in Schwärmerei und Selbstbetrug. Da soll man immer dran denken, wir dürfen, der Teufel möchte natürlich die Bibel und den Heiligen Geist gegeneinander ausspielen. Entweder die Bibel, das sind wir bei den Pharisäern, oder nur den Heiligen Geist ohne die Bibel, da sind wir bei dem Selbstbetrug, weil wir keine Basis mehr haben. Wir müssen das Wort Gottes als das lebendige Wort Gottes betrachten, immer mit dem Heiligen Geist, durch die Führung des Heiligen Geistes verstehen, lesen, studieren, damit wir auch in Gottes Willen wandeln. Amen.
Adnan, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ich glaube, dass wir viel lernen konnten. Wir haben noch Andere Fragen? Die machen wir jetzt gleich weiter, wenn wir so Betriebstemperatur haben. Eine wichtige Frage war zum Beispiel, ist es so, dass Gott heute noch Prophetenmäntel austeilt? Wir haben doch diese Schweißtücher von Paulus und so. Sind noch interessante Dinge, die uns noch beschäftigen, aber wir haben ja noch viele Sonntage vor uns. Und wenn das bei euch so Frucht bringt und wenn ihr das bestätigen könnt, diese Art und Weise an Predigt, dann würden wir das gerne noch fortführen, bis wir alle Fragen, die uns auf dem Herzen brennen, durch haben. Also gebt uns da bitte euer Feedback. Ihr habt alle unsere E-Mail-Adresse oder nachher beim Essen, wie auch immer, sagt es uns, ob das euch hilft, das Wort Gottes noch besser zu verstehen, noch effizienter mitzunehmen für unser Leben. Das wäre wichtig, dass ihr uns da Bescheid sagt. Ja, jetzt haben wir das Abendmahl, Frank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.